Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Der Prophet Elia, ein unbequemer Zeitgenosse, der nicht davor zurückschreckte, die Konfrontation mit den Obersten des Volkes zu suchen. Ich erinnere nur daran, wie er König Ahab und die 450 Baals-Propheten zu einer Machtprobe herausgefordert hat. Ahabs Ehefrau Isebel wollte Elia daraufhin sogar umbringen lassen. Und auch gegenüber König Ahasja, dem Nachfolger König Ahabs, zeigte Elia keine Scheu. Sondern als dieser von der Dachterrasse seines Palastes stürzte, sagte Elia ihm sein baldiges Ende voraus. Elia selbst, so der Bericht im zweiten Buch der Könige, wird eines Tages von Gott entrückt. Sein Nachfolger Elisa sieht lediglich, dass ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen auftaucht, und dann ist sein Freund und Lehrmeister verschwunden. Allein schon die Tatsache, dass dieses Ereignis nicht weiter ausgeschmückt, sondern in einem einzigen Vers wiedergegeben wird, spricht dafür, dass sich Elisa diese Sache nicht ausgedacht hat. Er tritt nun in die Fußstapfen Elias, setzt aber in seiner Tätigkeit als Prophet ganz andere Schwerpunkte. Elisa. Als junger Mann wurde er von dem Propheten Elia dazu berufen, sein Schüler oder Jünger zu sein. Und Elisa, der zu diesem Zeitpunkt gerade dabei war, ein Feld zu pflügen, folgte ihm bereitwillig nach. Inzwischen ist Elisa nach der Entrückung Elias zu dessen Nachfolger aufgestiegen. Sein Handeln als Prophet unterscheidet sich allerdings sehr deutlich von dem des Elia. Gleich am Anfang des zweiten Buches der Könige wird darüber berichtet, wie er mit Gottes Hilfe verschiedene Wunder vollbringt und dadurch auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade hinweist. Sein Vorgänger Elia kündigte dagegen eher Gottes Gericht an. Bevor ich im Rahmen dieser Sendung auf die Kapitel 3 und 4 zu sprechen komme, müssen noch die letzten drei Verse von Kapitel 2 berücksichtigt werden. Und die scheinen nun in völligem Widerspruch zu stehen zu allem, was ich Ihnen gerade über Elisa und über seine Botschaft der Gnade erzählt habe. Hier also aus Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Und er ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, »Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf!« Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Fürchterlich, was hier geschildert wird. 42 kleine Lausbuben, die sich einen Jux daraus machen, dem Propheten etwas hinterherzurufen, einfach tot. Warum Elisa so handelt, wie er handelt, und warum Gott es anscheinend duldet, kann ich mir selbst nicht erklären. Aber ich möchte versuchen, mich dem Unerklärbaren wenigstens ein bisschen zu nähern. Wenn ich mir überlege, mit welchen moralischen Wertvorstellungen ein Mensch auf die Welt kommt, dann muss ich wohl sagen, mit überhaupt keinen. Ein kleiner Mensch muss erst lernen, was gut und was böse ist. Durch die Erziehung seiner Eltern, aber auch durch andere Erfahrungen. Ein Baby oder ein kleines Kind ähnelt sozusagen einem weißen, noch unbeschriebenen Blatt Papier. Falsch, sagt die Bibel. Ein schwarzer Klecks ist leider von Anfang an vorhanden. Nämlich das innere Bestreben, sich gegen Gott aufzulehnen. Dafür gibt es den Begriff der Erbsünde, den man als moderner Mensch am liebsten als mittelalterliche Lehre abstempeln würde. Aber es führt kein Weg an der Beurteilung Gottes vorbei, der im ersten Buch Mose Kapitel 8 mit den folgenden Worten zitiert wird. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Anders ausgedrückt, seit dem Sündenfall kommt jeder Mensch bereits als Sünder zur Welt. Zu sündigen, das ist in seinem Inneren angelegt wie das Atemholen. Deshalb kann der Apostel Paulus im Römerbrief auch rundheraus behaupten, die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Was hat das nun aber mit den 42 Lausbuben zu tun, die sich über den Propheten Elisa lustig gemacht haben und dann von zwei Bären getötet wurden? Nun, ich vermute, dass der Spott dieser Jungen nur ein Ausdruck war für die Verachtung, die auch die anderen Menschen ihm oder seinem Vorgänger Elia entgegengebracht haben. Denn auf dem Weg nach Bethel kommt er dort vorbei, wo schon Elia auf erbitterten Widerstand gestoßen war. An Berg Karmel zum Beispiel, wo sich die Baals-Propheten versammelt hatten, oder an der Stadt Samaria. Und so spricht Elisa dort einen Fluch aus, wo er die Ehre Gottes verletzt sieht. Ein von Gott eingesetzter Prophet, der verspottet wird. Dabei handelt es sich ganz gewiss um eine Verletzung der Ehre Gottes. Nun möchte ich Ihnen aber auch noch einen anderen Erklärungsansatz vorstellen, den ich persönlich für sehr interessant halte. Dabei geht es um den hebräischen Begriff, der in der Lutherbibel mit »kleine Knaben« übersetzt wird. Dieser Begriff taucht im hebräischen Alten Testament auch an anderen Stellen auf. Und schnell wird deutlich, mal ist tatsächlich ein kleiner Junge gemeint, aber manchmal auch ein junger Mann. Isaak zum Beispiel war 28 Jahre alt, Josef sogar schon 31, als er so bezeichnet wurde. Und die Einwohner von Sodom, die das Haus Lots belagerten und mit seinen Gästen Unzucht treiben wollten, auch sie waren ganz gewiss keine kleinen Jungen mehr. Das Problem ist, dass es für den hebräischen Begriff in vielen anderen Sprachen keine eindeutige Übersetzung gibt, die in jedem Fall zutreffend ist. Möglicherweise also müsste man die fraglichen drei Verse aus dem zweiten Buch der Könige ein wenig anders übersetzen, als es gemeinhin getan wird. Die sogenannte Einheitsübersetzung tut es. Sie wurde im deutschen Sprachraum von evangelischen und katholischen Theologen gemeinsam erarbeitet. Und da hört sich der entscheidende Vers so an. Elisa ging nach Bethel, und während er den Weg hinaufstieg, kamen junge Burschen aus der Stadt und verspotteten ihn. Sie riefen ihm zu, »Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf!« Die ganze Schilderung bekommt durch diese kleine Änderung auf einmal einen ganz anderen Charakter. Wenden wir uns nun dem dritten Kapitel im zweiten Buch der Könige zu. Hier ist in Vers 1 von Joram die Rede, einem Sohn von König Ahab und Isebel. Joram ist aber nicht der direkte Nachfolger Ahabs, sondern vorher übernahm schon Ahasja dieses Amt. Doch nachdem dieser infolge seines Sturzes von der Dachterrasse starb, kam eben sein Bruder Joram an die Reihe. Hier nun die Verse 1 bis 3. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 12 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er entfernte das Steinmal Baals, das sein Vater hatte machen lassen. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ nicht ab davon. Jerobeam, Sie erinnern sich vielleicht, war nach der Teilung Israels der erste König des Nordreiches. Er ließ zwei goldene Kälber aufrichten und sprach damals zu dem Volk, »Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.« Diese üble Tradition wurde zur Zeit König Jorams also fortgeführt. Weiter ab Vers 4. Mescha aber, der König der Moabiter, besaß viele Schafe und hatte dem König von Israel Wolle zu entrichten von 100.000 Lämmern und von 100.000 Widdern. Als aber Ahab tot war, fiel der König der Moabiter ab vom König von Israel. So viel bekannt ist, war ein Teil des Landes Moab an das Nordreich Israel gefallen, und zwar zu der Zeit, als Omri König von Israel war. Der Rest von Moab musste seitdem Tributzahlungen leisten. Doch davon will der König der Moabiter nun nichts mehr wissen. Ich lese weiter ab Vers 6. Und alsbald zog der König Joram aus von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte hin zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, »Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen.« Er sprach, »Ich will kommen. Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse.« Einmal mehr kommt es nun zu einer gemeinsamen Aktion der beiden Brudervölker, also des Nordreiches Israel und des Südreiches Juda. Und auch der König von Edom schließt sich an, um gegen die Moabiter vorzugehen. Doch nachdem sie sich mit ihren Truppen auf den Weg gemacht haben, gehen ihnen nach einer Woche die Wasservorräte aus. Was tun in dieser Situation? Ganz einfach, den Propheten Elisa um Rat fragen. Ich überspringe nun einige Verse und lese weiter ab Vers 13. Elisa aber sprach zum König von Israel, »Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter.« Der König von Israel sprach zu ihm, »Nicht doch, denn der Herr hat diese drei Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben.« Elisa sprach, »So wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Josaphat, den König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun einen Spielmann.« Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa, und er sprach, »So spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein Geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hände geben, so dass ihr Wüste machen werdet alle festen Städte und alle auserwählten Städte und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen verderben.« Aber am nächsten Morgen, zur Zeit, da man Speisopfer opferte, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Als aber alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufzogen, um gegen sie zu kämpfen, riefen sie alle auf, die zur Rüstung alt genug und darüber waren, und stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne aufging über dem Gewässer, schien den Moabitern das Gewässer in der Ferne rot zu sein wie Blut. Und sie sprachen, »Das ist Blut. Die Könige haben sich mit dem Schwert umgebracht, und einer wird den anderen erschlagen haben. Ha, Moab, mach dich nun auf zur Beute.« Soweit die Verse 13 bis 23. Unter den Moabitern kommt es also zu einer völligen Fehleinschätzung der Lage. In der roten Morgensonne sehen die mit Wasser gefüllten Gruben aus der Ferne so aus, als wären es große Blutlachen. Die Moabiter sehen sich schon als Sieger, doch zu früh gefreut. Die gegnerischen Truppen gewinnen schnell die Oberhand. Ich lese weiter ab Vers 26. Als aber der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert führten, um beim König von Edom durchzubrechen. Aber sie konnten's nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stadt König werden sollte, und opferte ihn zum Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Zorn über Israel, so dass sie von ihm abzogen und in ihr Land zurückkehrten. Als der König von Moab mit seiner Kriegskunst am Ende ist, will er sich also göttlichen Beistand holen. Er tut es, indem er seinen ältesten Sohn, also den zukünftigen Erben, als Brandopfer darbringt. Wahrscheinlich hofft er, dass der Gott Chemosh ihm hilft. Im ersten Buch der Könige wird Chemosh als der greuliche Götze der Moabiter bezeichnet. Wohl deshalb, weil die Israeliten davon gehört hatten, dass ihm sogar Menschen geopfert wurden. Nicht nur für die Israeliten, sondern auch für den Gott Israels ist das tatsächlich ein Greuel. Kapitel 4. Hier wird nun berichtet, wie Elisa gleich mehrfach als ein Prophet in Erscheinung tritt, der durch verschiedene Wundertaten zu einem Botschafter der Gnade Gottes wird. Und wie ich ganz am Ende der letzten Sendung schon angekündigt habe, statt wie sein Vorgänger Elia vor großem Publikum in Aktion zu treten, zieht Elisa es meistens vor, sich einzelnen Personen oder überschaubaren Personengruppen zuzuwenden. In Vers 1 wird berichtet, »Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, »Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten.« Die Prophetenjünger, das sind wohl prophetisch begabte Leute, die sich mit ihren Familien zu Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, vergleichbar dem Leben in einem Orden. Als einer der Prophetenjünger stirbt, kommt es zu dieser Begegnung zwischen der Witwe und Elisa, der den Verstorbenen offenbar kannte. Das Wohl der Witwe liegt Elisa sehr am Herzen. Ab Vers 2 ist zu lesen, Elisa sprach zu ihr, »Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause?« Sie sprach, »Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug.« Er sprach, »Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite.« Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, »Reiche mir noch ein Gefäß her.« Er sprach zu ihr, »Es ist kein Gefäß mehr hier.« Da stand das Öl, das heißt, es vermehrte sich nicht weiter. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, »Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen.« Nachdem die Witwe sozusagen über eine eigene Ölquelle im Haus verfügt, kann sie mit den Erlösen ihre Schulden bezahlen und ist eine ihrer größten Sorgen erstmal los. Auch das nächste Wunder, von dem unser Bibeltext berichtet, kommt einer Frau zugute. Sie und Elisa haben sich bereits vor längerer Zeit kennengelernt und Elisa besucht sie jedes Mal, wenn er durch ihren Wohnort kommt. Ab Vers 8 wird berichtet, und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann, »Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt.« Tja, dieser Frau aus Schunem haben Leute wie ich es zu verdanken, dass es in manchen christlichen Familien bis auf den heutigen Tag ein solches Prophetenkämmerlein gibt. Hin und wieder bin ich nämlich auf Reisen, um in verschiedenen Gemeinden Vorträge zu halten oder im Gottesdienst zu predigen. Und immer wieder erlebe ich es, dass ich von gastfreundlichen Familien nicht nur zum Essen eingeladen werde, sondern auch zum Übernachten. Bei uns sind sie jederzeit willkommen, heißt es dann häufig. Gern stellen wir ihnen unser Gästezimmer zur Verfügung. Es ist zwar nur klein, aber fein. Als Elisa mal wieder bei jener Frau in Schunem übernachtete, dachte er darüber nach, wie er sich für ihre Gastfreundschaft bedanken könnte. Ab Vers 11 wird darüber berichtet. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi, »Ruf die Schunemiterin.« Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen, »Sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan. Was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann?« Sie sprach, »Ich wohne sicher unter meinen Leuten.« Elisa sprach, »Was soll ich dir dann tun?« Gehasi sprach, »Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt.« Er sprach, »Rufe sie her.« Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach, »Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen.« Sie sprach, »Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, täusche deine Magd nicht.« Mit anderen Worten, mein lieber Prophet, mit so etwas macht man keine Scherze. Aber tatsächlich wird die Frau schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Doch Jahre später kommt es zu einer wahren Tragödie. Der Junge leidet plötzlich unter heftigen Kopfschmerzen. Ich lese weiter ab Vers 18. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater, »O, mein Kopf, mein Kopf!« Er sprach zu einem Knecht, »Bringe ihn zu seiner Mutter.« Und der nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag. Da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, »Schicke mir einen der Knechte und eine Eselin. ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach, warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Der Ehemann wundert sich also, dass seine Frau den Propheten an einem Werktag aufsuchen will und nicht an einem arbeitsfreien Tag. Doch sie lässt sich nicht beirren. Sie sprach, lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht, treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, siehe, die Schunemiterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Sie sprach, gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der Herr hat mir's verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach, wann hab ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Kurze Zwischenbemerkung. Die vorwurfsvollen Worte der Frau bedeuten so viel wie, was habe ich davon, dass du mir zu einem Sohn verholfen hast, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, ihn wieder lebendig zu machen. Weiter ab Vers 29. Der Prophet Elisa sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüß dich jemand, so danke ihm nicht, und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück, Elisa entgegen, und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn, und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da, nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Soweit die Verse 29 bis 37. Zusammenfassend kann man sagen, zum zweiten Mal bekommt die Frau aus Schunem ihren Sohn geschenkt. Diesmal jedoch nicht trotz ihres Unglaubens, den sie vor seiner Geburt hegte, sondern wegen ihres beharrlichen Glaubens. Die nächste Episode, die in Kapitel 4 geschildert wird, ereignet sich im Kreise der Prophetenjünger in Gilgal. Eine Hungersnot macht ihnen zu schaffen, und sie wissen kaum noch, wie sie ihre hungrigen Mägen füllen können. Ich lese weiter ab Vers 38. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener, setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er's in den Topf zum Gemüse. Sie kannten's aber nicht. Und er legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, »O Mann Gottes, der Tod im Topf!« Denn sie konnten's nicht essen. Er aber sprach, »Bringt Mehl her!« Und er tat's in den Topf und sprach, »Lege es den Leuten vor, dass sie essen!« Da war nichts Böses mehr in dem Topf. Tja, beim Lesen dieser Verse musste ich natürlich sofort an die Redensart denken, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Aber hier steckt mehr dahinter. Was in der Lutherbibel als wilde Gurken bezeichnet wird, war möglicherweise eine Kürbisart, die es noch heute in den Steppen des Jordantales gibt, nämlich der Koloquintenkürbis, auch Purgiergurke oder Teufelsapfel genannt. Der medizinische Fachausdruck purgieren bedeutet nichts anderes als abführen. Und auch die Bezeichnung Teufelsapfel deutet darauf hin, dass der Verzehr dieser Kürbisart unangenehme Konsequenzen haben kann. Sie enthält nämlich Giftstoffe, die Brechreiz und Durchfälle hervorrufen. Soweit dürfte es bei den Prophetenjüngern aber gar nicht gekommen sein, weil der zubereitete Gemüseeintopf ziemlich bitter geschmeckt haben dürfte. Ob das Mehl auf natürliche Art und Weise die Nebenwirkungen beseitigt hat, wage ich zu bezweifeln. Wie es auch sei, mit Elisas Hilfe bekommen die Prophetenjünger jedenfalls mal wieder etwas Ordentliches zu essen. Die letzte Begebenheit, das letzte Wunder, das in Kapitel 4 geschildert wird, nimmt darauf Bezug, dass die Erstlingsfrüchte des Feldes normalerweise Gott zum Opfer dargebracht werden sollten. Dazu wurden sie den Priestern am Tempel übergeben. Dass nun im folgenden Bibeltext dem Propheten Elisa Brot und neues Getreide überbracht wird, ist somit ein Hinweis darauf, dass ihm die gleiche Würde wie einem Priester zugestanden wird. Doch er möchte diese Gaben lieber denen geben, die bei ihm sind. Ab Vers 42 ist zu lesen: Es kam aber ein Mann von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Kleid. Er aber sprach: Gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach: Wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach: Gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen, und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen, und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Dieses Wunder erinnert mich als Christ natürlich daran, wie Jesus Christus knapp 900 Jahre später einmal 4000 und einmal 5000 Männer und ihre Familien satt gemacht hat, mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Auch das nächste Kapitel im zweiten Buch der Könige wartet mit einem Wunder des Propheten Elisa auf. Dieses Wunder allerdings verrät nebenbei viele Einzelheiten über seine Wesensart und seinen Dienst. Deshalb herzliche Einladung an Sie, auch bei der nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein.